sei mit euch und Friede von dem, der ist und der da war und der da kommt, Jesus Christus, unser Herr. Amen. Liebe Gemeinde, in der Fernsehserie, in dieser Kultserie Raumschiff Enterprise, kennt wahrscheinlich fast jeder von uns zumindest den Namen nach, Raumschiff Enterprise, da geht das alles ganz einfach. Die drei Astronauten Kirk, McCoy und Sulu stehen auf dem Boden eines fernen Planeten. Kirk klappt sein Handy auf, er ruft einen Kollegen an, der oben im Raumschiff Enterprise auf einer Umlaufbahn um jenen Planeten kreist. Ziemlich hoch, Scotty. Gesagt, getan. Die drei Astronauten werden unsichtbar, um kurz danach an Bord des Raumschiffes aufzutauchen. Zunächst in Form reiner Energie, woraus dann bald wieder drei Menschen aus Fleisch und Blut hervorgehen. Sie sind also aufgefahren. Ist das pure Fantasie? Frank Tipler, Professor für mathematische Physik an der Tulane-Universität in New Orleans und Autor der Bücher Die Physik der Unsterblichkeit und die Physik des Christentums, hält für die Zukunft noch weitergehende Reisen, in Anführungszeichen, für möglich. Keine Ahnung. Ist das wahr? Ist das nicht wahr? Ich weiß es nicht. Jedenfalls weiß ich, was die Bibel dazu sagt. Und ich lese uns dazu aus dem Lukas-Evangelium, das Ende des Lukas-Evangeliums, die vier Verse und da stehen wir vor Gottes Wort auf. Lukas 24, Vers 50 bis 53. Jesus führte sie aber hinaus bis nach Bethanien und hob die Hände auf und segnete sie. Es geschah, als er sie segnete, da schied er von ihnen und fuhr auf im Himmel. Sie aber beteten ihn an und kehrten zurück nach Jerusalem mit großer Freude und waren alle Zeit im Tempel und priesen Gott. Ich danke dir, Herr, für dein gutes, für dein lebendig machendes Wort und bitte dich, dass es auch uns heute wieder aufrüttelt und lebendig macht. Amen. Liebe Gemeinde, wir deutsch sprechenden Menschen haben im Unterschied zu den englisch sprechenden Menschen und Völkern ein besonderes Problem mit der Himmelfahrt, und zwar ein sprachliches. Die meisten wissen schon, worauf ich jetzt hinaus will. Bei uns ist Himmel alles, was oben ist. Der Sonnenhimmel und der Sternenhimmel, der Wolkenhimmel und der Regenhimmel, der blaue Himmel, der auch grau sein kann. Also der Himmel als das Firmament über uns. Es gibt für Romantiker sogar Himmelbetten. Und im Auto haben wir über unserem Kopf den gepolsterten Himmel als Schutz für unsere Köpfe. Die englischsprachigen Menschen auf dieser Erde haben zwei Worte für Himmel. Sky, das ist der eben geschimmerte Himmel. Und Heaven, das ist der Himmel Gottes, sein Reich und seine Herrlichkeit. Gott wohnt in einem Lichte, sagt die Bibel. Gott wohnt in einem Lichte, da niemand hinkommen kann. Und aller Himmel können ihn nicht fassen. Das sind zwei starke Worte aus der Bibel über den Himmel im Sinn von Heaven. Den Sky-Himmel, den können wir erforschen mit Fernrohren, riesigen Teleskopen und Satelliten. Den Heaven-Himmel, den können wir nicht erforschen. Der ist für unseren Geist und für unsere Künste unerforschlich und geheimnisvoll. Gott wohnt im Heaven, im Himmel Gottes. Dort sitzt Christus zur Rechten des Vaters. Und vom Himmel im Sinn des englischen Wortes Heaven, dann reden wir, wenn es um die Himmelfahrt von Christus geht. Doch ich sage auch gleich dazu, dass er, der zur Rechten Gottes im Himmel thront, allerdings auch der Herr ist über alles, was hier auf Erden ist, über das gesamte Universum, also auch über den Himmel Sky, auch da ist er der Herr. Und ich weiß, dass sich viele Menschen gequält haben mit dem sozusagen technischen Problem der Himmelfahrt Christi. Ich selbst habe mich als Jugendlicher herumgeschlagen mit der Frage, wohin ist er denn gefahren? Etwa mit mehrfacher Lichtgeschwindigkeit bis hinter den letzten Sternnebel des Universums, kann man ja leicht ausrechnen, nicht? 2013 minus das Leben von Jesus. Durch und weiß man ungefähr, wie viele Lichtjahre er jetzt schon entfernt ist, aber es wären ja immer nur Lichtjahre. Er wäre ja noch gar nicht bei Gott, dem Vater, er wäre ja immer noch am Fahren. Himmel um uns herum, in uns, mitten unter uns, den wir schon mit der Anrede Vater unser im Himmel sofort erreichen, das sind zwei verschiedene Dinge. Überall dort, wo Gott ist, ist sein Himmel. Das ist die gedankliche Reihenfolge, wenn wir nach dem Himmel Gottes suchen. Wer das versteht, beginnt zu ahnen, dass uns der Himmel ganz, ganz nahe ist. Ein Herzschlag, einen Atemzug weit entfernt. Die Wand zum Himmel, die ist dünner als das Papier meiner Bibel. Doch nun die Frage, was geschah an Himmelfahrt? Und was bedeutet Christi Himmelfahrt für uns und für alle Welt? Erstens, Christi Himmelfahrt beginnt ganz unten. Ich habe das abgedruckt. Christi Himmelfahrt beginnt ganz unten. Jesus führt seine Jünger bis hinaus nach Bethanien. Dort liegt der Ölberg, dort liegt der Garten Gethsemane, wo Jesus damals einen schweren Gebetskampf vor dem Kreuzestod durchfechten musste. Dort wurde auch durch den Kuss des Judas verraten an die Männer des Verhaftungskommandos. Dort war er traurig über seine Jünger, die nicht eine Stunde mit ihm wachen konnten, sondern ständig einschliefen. Und dort, am Ort seiner tiefen Erniedrigung und Anfechtung, soll nun die Erhöhung geschehen. Dort, wo er wie am Boden zerstört war, dort an diesem ganz irdischen Platz, geschah Christi Himmelfahrt. Es ist so wichtig für die Jünger und für uns, dass die Himmelfahrt in Bethanien und nicht in großer Öffentlichkeit in Jerusalem geschah, damit wir begreifen, wer hier zurückkehrt zu Gott. Er ist der Gekreuzigte und der Auferstandene, der ganz unten war, wirklich ganz unten. Doch nun gilt der Sieg von Golgatha für alle Menschen aller Zeiten, aller Völker und aller Religionen. Er war ganz unten bei den Geachteten und den Verachteten, den Armen und Geringen dieser Erde. Er war ganz unten bei denen, für die kein Platz in der strengen Religion war. Und er war ganz unten bei denen, die durch ihre schlimmen Wege weit von Gott abgekommen waren und sich tief innen nach dem Zuhause bei Gott sehnten. Was Jesus für uns getan hat, das nimmt er alles auf sich, nimmt es mit in den Himmel Gottes. Die Liebe Gottes, die Vergebung unserer Schuld, seine Liebe zu den Kindern und zu den Verachteten dieser Erde, seine Sympathie für den Samariter und den römischen Hauptmann, ich kann nicht alles aufzählen. Und nun kümmert er sich weltweit, universal, global, alle Zeitgrenzen überschreitend um die Menschen, die ihm bei seinem Dienst auf der Erde so wichtig waren. So fährt er hinauf im Himmel, wie wir im Bild sagen, und sitzt zur Rechten Gottes, womit seine ihm von Gott gegebene Macht gemeint ist, nicht irgendein goldener Herrscherthron, wie bei den Cäsaren in Rom oder sonst wo. Es ist der Herr und Heiland der Welt. Er ist es, der die Liebe Gottes verkörpert. Er ist nun bei Gott. Und dieser Jesus versammelt seine Jünger um sich, bevor er zum Vater geht. Sie werden in seinem Auftrag hinausgehen in alle Welt mit dem Evangelium und der Liebe Gottes. Und was dort auf dem Ölberg geschieht, ist kein Event, wie man heute zu sagen pflegt. Kein großes öffentliches Ereignis mit Presse, Funk und Fernsehen. Es ist kein Schauwunder, das die Massen begeistern soll. Nur die Jünger sind um Jesus versammelt. Es ist ein Ereignis von ungeheurer Reichweite und Bedeutung, ein Ereignis, von dem wir heute noch leben. Der gekreuzigte Auferstandene, der auferstandene Gekreuzigte, verabschiedet sich nach seinem irdischen Wirken von dieser Erde. Er verabschiedet sich von seinen Jüngern, die oft treulos und kleingläubig waren. Er tut es so, dass sie frohe Menschen sind und mit großer Freude nach Jerusalem zurückkehren. Jesus sagt ihnen kein hartes Wort, gibt keinen kritischen Rückblick, spricht keine Warnung aus. Alles ist erfüllt von Liebe und Hoffnung. Und so gibt Jesus seinen Jüngern und uns allen seinen großen Segen. So hat es sein Ausleger genannt, seinen großen Segen. Wie ein weites und starkes Dach ist über uns allen der Segen Christi ausgespannt. große Segen, der steht für immer über dieser Erde, bis wir eines Tages in den Himmel Gottes gerufen werden. Das ist der zweite Punkt. Christi Himmelfahrt beginnt ganz unten, war der erste. Christi Himmelfahrt ist der große Segen, das ist das zweite. Ein einzigartiges Bild tut sich vor uns auf, wenn wir uns die vier Verse dieser Kurzgeschichte von der Himmelfahrt unseres Herrn ansehen. Und ich weiß, wir Pastoren müssen vorsichtig sein und müssen uns zurückhalten mit Schilderungen und ausschmücken. Aber vielleicht darf ich mir doch mal etwas von der Freiheit unserer Maler nehmen, die das ja auch immer alles unter irgendeinem Aspekt dargestellt haben und damit versucht haben zu verdeutlichen. Steht Jesus in der Mitte seiner Jünger? Wohl kaum, denn wer wollte jetzt schon hinter seinem Rücken stehen? Ich stelle mir vor, dass er vor ihnen steht. Sie sollten alles hören, alles sehen, alles erleben, was jetzt geschieht. Es ist wichtig für sie und für die nachfolgende Christenheit auf Erden. Doch es wird hier kein Wort aus der Begegnung auf dem Ölberg berichtet. Lukas lenkt in seinem Bericht die Konzentration allein auf das Ereignis des Abschieds von den Jüngern und der Hinfahrt Jesu Christi hin zu Gott. Jesus hebt die Arme zum Segen. Und während er seinen Segen den Jüngern zuspricht, wird er vor ihren Augen hinweggenommen. Es ist die letzte, die abschließende Erscheinung des Auferstandenen. Das Letzte, was die Jünger von Jesus, von ihrem Herrn zu sehen bekommen, das ist der große Segen. Während Jesus zeichenhaft nach oben hinweggenommen wird, breitet sich der Segen von Christus immer weiter aus. Wenn ein Stein ins Wasser fällt, zieht er immer weiter werdende Kreise. Zuerst kommt der Segen auf seine ersten Jünger, dann auf die erste Gemeinde in Jerusalem, dann über die ganze folgende Christenheit, auch über uns. Und ich glaube, über die ganze Menschheit, für die Jesus sein Leben am Kreuz gab. Der schwäbische Pfarrer Blumhals hat gepredigt: Ihr Menschen seid alle Gottes, kommt, lasst uns wieder miteinander Gottes sein. Ihr Menschen seid alle Gottes, kommt, lasst uns wieder miteinander Gottes sein. Gewiss ein ernster Ruf zur Umkehr, doch vor allem ein erfrischender, mutmachender Ruf zum Glauben. Und Wilhelm Busch, der bekannte Essener Jugendpfarrer und evangelistische Prediger an vielen Orten, war ein großartiger Erzähler. Einmal erzählt er, aus der Nazi-Zeit, als die christliche Jugendarbeit schwer unter Verfolgungsdruck geriet und Wilhelm Busch selbst auch wiederholt im Gefängnis saß. Er wollte seine jungen Leute trösten und zog mit ihnen in eine ganz bescheidene Kapelle, die irgendwo weit ab im Wald lag. Dort sah man ein in die Wand gemaltes großes Bild von der Himmelfahrt des Herrn. Kein Kunstwerk, doch eine eindrucksvolle Darstellung. Und Busch zeigte auf die hochgereckten, segnenden Hände des Herrn, in denen noch die Zeichen der Nägel in Händen und Füßen zu sehen waren, und sagte zu den Jungen: Das ist euer Herr. Seine Hände stehen auch segnend über euch. Und wenn sie euch wegen eures Glaubens auslachen, ihr lebt unter den segnenden Händen des Herrn Jesus. Und wenn ihr in große Gefahr kommt, über euch sind immer und überall segnenden Hände des Herrn. Soweit Wilhelm Busch. Die Jungen werden es kaum vergessen haben. Und ich weiß und meine nicht nur, dass viele von ihnen diese Worte sehr gebraucht haben. Der Segen ist nicht nur eine fromme Geste, sondern von uralten Zeiten des Volkes Gottes an eine Macht Gottes. So wie wir in den Chorälen von der Macht der Liebe singen und von der Macht der Gnade. Im Segen teilt Gott alle seine guten Gaben aus. Durch den Segen verbindet er uns. Und welch ein Geschenk, wir dürfen den Segen weitergeben an andere. Nicht nur hier die Pastoren, sondern jeder Einzelne. Das ist der Reisesegen, wenn man auf große Fahrt geht und er wird ihm den Segen Gottes als Abschied mit auf dem Weg zum Himmel geben. Wie sehr gilt das nun für den großen Segen, den Jesus bei seiner Himmelfahrt über allen Jüngern ausspricht? Und für alle Zeiten über die Christenheit. Allen Menschen soll es gesagt werden, dass Jesus der Herr ist über alle und alles. Es gehört zur Ehre Jesu Christi, dass wir uns ihm ganz bewusst zuwenden. Es gehört zu unserer Menschenwürde, dass wir ganz bewusst Christen sind. Zum Fest Christi Himmelfahrt gehörte schon immer der Ruf zur Entscheidung für Christus, dass wir uns ihm bewusst und konsequent zuwenden und Menschen Gottes werden. Von Dietrich Bonhoeffer gibt es eine kurze Beschreibung dieser Form der Predigt. Jesus Christus zur Entscheidung predigen. Das ist es. Jesus Christus zur Entscheidung predigen. Mit unserem ganzen Leben. Jesus Christus predigen. Vor allem das doch ihn so predigen, dass die Menschen sich ihm zuwenden. Und für immer angehören wollen. Das wäre das Schönste, das wäre das Größte, wenn unsere Predigt von ihm, unser Zeugnis von ihm, solch eine Antwort bekäme. Christi Himmelfahrt beginnt ganz unten. Christi Himmelfahrt ist der große Segen. Und Christi Himmelfahrt ist die große Freude. Das ist der dritte Punkt. Mit großer Freude beginnt Lukas seine Weihnachtsgeschichte, sein Evangelium. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren. So geht das Evangelium los. So, mit Freude, endet auch das Evangelium. Denn hier heißt es, die Jünger beteten ihn an und kehrten zurück nach Jerusalem mit großer Freude. Was wäre das schön, wenn wir uns von Freude mehr anstecken ließen. Sicher, es gibt viele Gründe, ernst zu sein, besonders über uns selbst, über unsere Versäumnisse und Lieblosigkeiten. Und auf die Verhältnisse in der Welt brauche ich gerade gar nicht zu verweisen. Aber ich sage trotzdem ganz laut und deutlich, der Ernst ist keine besonders christliche Tugend. Es gab halt in Württemberg eine Gruppe, eine ganz, ganz fromme Gruppe, die nannten sich die Ernsten. Und die hießen nicht nur Ernst, sondern sie nannten sich die Ernsten, weil sie so ernst waren und meinten damit, Gott besonders wohlgefällig zu sein. Die Ernsten. Und gingen dann über die Straße, den Mundwinkel alle nach unten gezogen und dass er ja nicht irgendwo ein Lachen sich aus ihrem Munde herauslesen ließ. Aber nochmal, der Ernst ist keine besonders christliche Tugend. Die Freude, das ist eine hervorragende Tugend des Glaubens. Wie kann man ein froher Christ sein? Was ist zu tun? Witze erzählen reicht nicht. Den Gottesdienst zu munteren Meetings umzumodeln, den Pastor zu einem stets heiteren Moderator zu machen, jeden Sonntag mit den Comedians im Fernsehen irgendwie Schritt halten wollen, den Konkurrenz machen, immer neue Gags. Das ist nicht der Weg zur Freude. Allein der Heilige Geist macht fröhliche Leute. Allein der Heilige Geist pustet den Mief aus unseren Kirchen und Gemeindehäusern heraus. Auch aus unseren Köpfen, auch aus unseren Gemütern. Es darf in der Gemeinde Jesu nach Freude duften. So wie die Blumen duften. Und ich sehne mich nach dem Geist Jesu in unseren Herzen und Gemeinden. Hier und da trifft man ihn wirklich spürbar. Davon berichtet uns Lukas in den letzten Sätzen seines Evangeliums. Er zieht die Summe des Wirkens von Jesus und diese Summe heißt Freude. Die Jünger kamen nicht zurück mit Wehmut und Trauer vom Ölberg, sondern mit großer Freude. Das war eine völlig unerwartete Reaktion. Eigentlich hätte man doch denken müssen, der Herr ist weg und fängt das große Weinen an. Nein, sie gingen mit Freude zurück. Wahrscheinlich richtig beschwingt von Bethanien nach Jerusalem. Und sie wussten es noch nicht, welche harten Zeiten dort auf sie warteten. Vielleicht ahnten sie es. Aber der Grundton Freude, der blieb in der Christengemeinde erhalten bis heute. Das ist keine Technik und Methode. Wenn wir die Freude des Glaubens nicht nur bekennen, sondern ihr auch ganz bewusst Platz machen bei uns. Die erste Gemeinde versammelte sich täglich im Tempel und sie priesen Gott. Da geht es auch um gemeinsame Absprache und Erwartung, da geht es auch um Gemeinschaft. Also heißt es dann also bis Sonntag in der Kirche oder bis Mittwoch im Hauskreis oder zur Bibelstunde oder komm doch mit zu unserer Freizeit. Wenn wir um den Geist von Jesus bitten, dann sollten wir ihm mindestens die Tür öffnen. Dazu gehört neben dem Gebet auch Kreativität und der Mut für mehr Offenheit. Das wirkt der Geist. Doch wir können ihn aktiv erwarten. Bei einer internationalen Tagung wurde nach einem großartigen Vortrag eines englischen Theologen ein Gebet in Gruppen empfohlen. Da waren da von allen Seiten Gebetsrufe und Anbetungssätze zu hören. Natürlich vor allem das schöne Wort Halleluja, Halleluja. Dann immer wieder der Gebetsruf in englischer Sprache beliebt, Praise the Lord, preist den Herrn. Es waren Christen aus vielen Konfessionen, Nationen versammelt und alle beteiligten sich an diesem Gebet mit großer Freude. Ob das sein kann, dass wir über die gemeinsame Anbetung wieder zurückfinden zur großen Freude des Glaubens. Das nächste Kirchen- und Glaubensfest heißt Pfingsten. Und ich würde mir so sehr wünschen, dass der Heilige Geist auch uns in St. Martini erreicht, uns berührt, uns neu macht, uns fröhlich macht, fröhlich aus Glauben. In Philipper 4, Vers 4 heißt, freut euch in dem Herrn und abermals sage ich euch, freut euch. Die Bibel ist voll von der Freude. Also freut euch, sagt der Herr. Guckt nicht so ernst. Guckt nicht so bedrückt. Freut euch, der Herr ist mit euch, er ist mit uns. Also, das nächste Kirche- und Glaubensfest heißt Pfingsten. Also wollen wir zusammen um den Geist Gottes bitten, indem Jesus zu uns kommt. Und so wie die Jünger damals mit großer Freude zurück nach Jerusalem gingen, können auch wir gleich aus diesem Gottesdienst nach Hause gehen, freudig, fröhlich und dann auch wieder in unseren Alltag gehen. Gott weiß, was da auf euch wartet. Gott weiß, welche Freude ihr braucht. Und die will er euch schenken, heute an Himmelfahrt. Amen. Lieber Jesus, ich danke dir dafür, dass wir zu dir kommen dürfen und dich darum bitten dürfen, dass du uns Freude schenkst, dass du uns fröhlich machst, auch in allen Hindernissen unseres Lebens, bei all den Blockaden, auf die wir dort stoßen. Du kennst unser Leben und du weißt, wie es aussieht. Aber du bist unser Herr. Du bist nun mein Vater und regierst über die ganze Welt. Und ich danke dir von Herzen dafür, dass wir uns darauf verlassen dürfen, wissen dürfen, du bist mit uns. Amen.